Hallo und willkommen zum Zahnlern-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit! Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Steffis Zahnlern-Podcast. So, langes her, keine lange Pause. Aber jetzt haben wir wieder das Thema, weshalb ich natürlich in der Not war, da jetzt eine Podcast-Folge zu machen. Und aber ich habe wieder ganz viele Ideen und ich habe vor, wieder viel mehr Podcasts aufzunehmen. Es hat sich ja in dem letzten Dreivierteljahr wieder so viel ereignet, worüber man reden kann oder was man da... Über PA muss es noch einen Update-Podcast geben. Ich habe mir letztens meine Folgen angehört und zwei, drei Dinge haben sich inzwischen verändert. Als wie ich es noch gesagt habe bzw. vermutet habe. Deswegen wird es auf jeden Fall noch ein Update-Podcast kommen. Das wird als nächstes kommen. Heute geht es über das elektronische Beantragungsverfahren, Kieferbruch und Heilungskostenplan. Wir reden aber auch die elektronische Patientenakte, über das E-Rezept, über die EAU, über die KIM. Was für Voraussetzungen braucht ihr? Austausch des Connectors, Tausch der SCMB-Karte. Also ganz, ganz viel. Nur über die reine Digitalisierung und der Telematik haben wir zusammengefasst. Liebe Sandra von Abrechnungsfuchs und ich haben ein richtig tolles Gespräch geführt. Und ja, was ich mal ganz besonders toll finde bei meinem Podcast, das ist ein bisschen Eigenlob, ist, dass Sandra und ich waren wirklich nur verabredet zur Podcastaufnahme und wir wussten nur, worum es geht. Und wir haben kein Skript geschrieben, gar nichts, wir haben uns darauf nicht vorbereitet. Wir haben einfach uns sozusagen unterhalten, wie als wenn wir am Tisch sitzen würden und einfach uns über das Thema unterhalten. Natürlich ein bisschen geführt, natürlich war es schon ein geführtes Gespräch, so jetzt nicht. Damit natürlich viel Wissen rauskommt, aber wenn jetzt da ein paar Sprachfehler oder Äs und Ös drin sind, nimmt mir das nicht übel. Wichtig ist die Authentizität und das Gespräch und das ist mir bei meinem Podcast sehr, sehr wichtig. Also hört zu, das ist, als wenn ihr einfach einem tollen, fachlichen Gespräch zuhört und genau, wenn ihr Fragen habt, immer eine E-Mail an steffi@steffisandlern.de oder über Instagram könnt ihr mich sehr gerne anschreiben. Ich versuche, wie es mir zeitlich möglich ist, zu antworten und ja, jetzt erstmal viel Spaß bei dem Podcast.
Recording in progress. So.
Sehr gut.
Sehr gut. So, liebe Sandra, schön, dass du wieder Zeit hattest mit mir für diese Podcast-Aufnahme. Ja. Genau, wir wollten heute über die elektronische, Genehmigungsverfahren da sprechen. Oder allgemein über die ganze Geschichte. Ja. Es gibt ja viel mehr, ne? Es gibt ja EAU, E-Rezept soll kommen, HKP, PA noch nicht, Kieferbruch, aber auch die elektronische Patientenakte. Das sind alles so Dinge, glaube ich, richtig viele es entweder so gar nicht wissen oder nur sehr wenig wissen, wie das jetzt genau ablaufen soll. Und genau, du bist ja immer sehr up-to-date, auch oft mit deinem Instagram. Da kann sich immer jeder sehr gut informieren, was gerade wichtig ist und was die Leute wissen müssen. Deswegen denke ich, bist du da auch der beste Ansprechpartner zu diesem Thema.
Ja, hallihallo, ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Wir haben ja letztes Jahr, so circa vor einem Jahr schon mal, zwei Podcast-Folgen zur PA-Richtlinie aufgenommen. Ja. Wer da noch Bedarf hat, gerne nochmal reinhören. Aus meiner Erfahrung ist auch das Thema immer noch heiß in den Praxen. Und heute zum EBZ, ja, ich bin bemüht, immer sehr up-to-date zu sein. Und auch in meinem Newsletter gab es im Juni schon jede Menge EBZ-Informationen. Und wie du es auch schon eingeschätzt hast, viele wissen noch gar nicht so richtig, was ist das eigentlich? Was kommt jetzt auf mich zu? Was muss ich wann umsetzen? Und welche Voraussetzungen brauche ich eigentlich? Ja, deswegen schön, dass wir heute drüber sprechen.
Ja, sehr gut. Ja, genau, zu deinem Newsletter, ne? Also kann jeder abonnieren, der möchte, ne? Ich glaube, muss
man... Genau, sehr gerne. Sehr gerne. Einfach bei Instagram eine Direktnachricht schreiben, Newsletter und dann sende ich den Link. Oder wer selber suchen möchte, den findet den auch auf meiner Website www.abrechnungsfuchs.de.
Sehr gut, sehr gut. Da sind immer, immer sehr, sehr tolle Sachen drin. Ich wollte mal hier
Ja, genau. Also, ich habe die Erfahrung gemacht jetzt in den Praxen, dass gefühlt haben 30% Kim und der Rest noch nicht. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Also Kim ist auf jeden Fall noch nicht in den meisten Praxen integriert. Gerade, ich frage natürlich nicht alle, aber es kommt halt mal vor mit Röntgenbilder versenden oder dass man halt so, ne, darüber spricht. Und die meisten sagen, sie hätten noch kein Kim, weil wir ja erst zum 1.7. Pflicht, ja. Wobei ja zum 1.1. der die EAU aktiviert wurde und erst Mitte Januar verschoben wurde auf 1.7. Das heißt, die erste Deadline mit Kim wurde ja in dem Sinne von vielen gar nicht so wirklich erfüllt, ne? Genau. Wie ist deine Erfahrung damit?
Ja, da hast du recht. Es ist noch längst nicht in allen Praxen angekommen. Allerdings die Praxen, die ich so besuche, die kommen ja meistens, werden die auf mich aufmerksam über Social Media. Und ich habe den Eindruck, dass das die Praxen sind, die auch bei solchen Sachen immer vorne mit dabei sind. Da gibt es durchaus schon in einem sehr großen Teil von meinen Kunden auf jeden Fall Kim, und auch viele haben die EAU schon ausprobiert im ersten Halbjahr. Die haben allerdings berichtet, dass es mal geht und mal nicht geht. Also technische Voraussetzungen sind, denke ich, nicht so einfach, und die verbreiten auch meiner Erfahrung nach den größten Frust.
Ja, genau. Also für alle, die jetzt noch gar nicht wissen, worum es überhaupt geht, wir haben ja alle durch die Telematik ein neues Kartenlesegerät bekommen. Das hat hoffentlich schon jeder.
Oh ja.
damit das geht, hat jeder auch eine ECMP-Karte in diesem Kartenlesegerät. Das ist so eine digitale Signatur für die Praxis. Und jetzt für die ganzen Genehmigungssachen oder Direktkommunikation mit der Krankenkasse wie EAU, EHKP, EKVBruch, EKFO oder halt auch die elektronische Patientenakte oder auch das E-Rezept, um das zu versenden, brauchen die Zahnärzte noch einen elektronischen Heilberufeausweis. Das ist so eine Chipkarte, ähnlich wie eine Versichertenkarte mit einem Foto drauf. Die wird beantragt über die jeweilige KZV online und man richtet die ein mit einem vierstelligen PIN und das ist sozusagen die digitale Unterschrift des Behandlers dann in dem Moment, ne? Also ohne die Signatur dann am Ende kann das nicht digital und verschlüsselt verschickt werden, weil das setzt ja der Unterschrift des Arztes gleich, ne? Richtig, Sandra?
Jein. Ich glaube, jein. Also du bist wahrscheinlich in der praktischen Anwendung mir um Längen voraus, weil ich ja gar keine externe Abrechnung anbiete und demzufolge auch nichts signieren werde in Zukunft und auch jetzt noch nichts signiert habe. Aber ich glaube, es gibt sowohl eine Praxissignatur als auch eine arztbezogene Signatur. Und das ist ein bisschen unterschiedlich. Die EAU und später auch irgendwann mal das E-Rezept, die dürfen nur mit dem Arzt, mit der Arztsignatur losgeschickt werden, und die HKPs und KVO-Anträge wohl auch mit der Praxissignatur.
Ah ja.
Ja, und das ist wohl der Unterschied dabei.
Das ist ja gut. Also die ich habe noch kein, es ist zwar seit 1.7. raus, ich habe aber noch kein EHKP verschickt. Also es hat sich noch nicht ergeben sozusagen, weil Dampfstoff das erst im 1.7. freigeschaltet. Das ist ja erst, das war ja Freitag. Und der Praxisalltag läuft ja erst diese Woche. Aber da werde ich auf jeden Fall mal ein paar rausschicken. Genau, bei Darmstoft ist es wichtig, dass die, wenn man mitarbeiterbezogen arbeitet, dass die Erlaubnisgebung neu aktiviert werden muss, sonst würde das nicht gehen. Aber da bin ich schon gespannt und dann werde ich sehen, ob ich den PIN und die Karte eingeben muss oder nicht. Aber das würde das ja auch mega verkomplizieren, wenn man das jetzt noch machen muss.
Man kann auswählen. Also bei Dumpsoft, das habe ich schon gesehen, die Einstellungsmöglichkeiten bei Dumpsoft. Dann gibt es so ein kleines Dropdown-Menü und man kann zwischen den beiden Signaturen unterscheiden. Und wenn man natürlich die Arztsignatur auswählt, dann muss der PIN eingegeben werden, und beim Praxisausweis dann entsprechend nicht.
Sehr schön, sehr schön.
Es wird wohl auch so sein, dass man auch HKP sammeln kann. Also man muss gar nicht jeden einzelnen sofort wegschicken, signieren und versenden, sondern man kann auch ein paar sammeln, die an einem Tag beispielsweise geschrieben werden. Ist vielleicht für alle externen Kolleginnen ganz interessant. Die schreiben ja meistens einen ganzen Schwung von Plänen in einer externen Schicht, sage ich jetzt mal. Und die kann man auch, sofern natürlich der Connector das neueste Update Update hat. Das ist, glaube ich, das PTV5, wenn mich nicht alles täuscht. Dann kann man auch eine Sammelsignatur durchführen und einen ganzen Sprung auf einmal
also signiert versenden. Funktionieren soll es schon ab PTV3, zumindest.
Ah, okay. Ich glaube, da geht nur die einzelne Signatur. Also
das so kann sein. Genau. Zumindest grundsätzlich gehen soll es schon ab PVT3. Aber alle, es war ja auch zum 1.1. PVT3 und 4, also dürfte es da nicht zweifeln, weil die Updates sollten zum 1.1. sein. Also da muss man noch mal gucken. Also von einem Connector, die Updates braucht ihr, PTV3, PTV4, die SMCB-Karte, aber die muss ja sowieso drin sein, sonst könntet ihr keine versicherten Karten einlesen. Dann den elektronischen Heilberufeausweis und natürlich von eurem Programm, also von eurem Abrechnungsprogramm, das entsprechende Programm wiederum, also bei Darmstoff heißt es eHealth, das musste man extra anfordern sozusagen. Und da hat man gleichzeitig mit dem Programm auch eine KIM-Adresse bekommen. Und das ist natürlich das A und O grundsätzlich für die digitale Versendung dieser Geschichte. Also KIM ist nichts anderes als ein verschlüsseltes E-Mail-Programm, genau, wo man halt sowohl mit Krankenkassen als auch mit anderen Ärzten und mit Apotheken sozusagen komplett verschlüsselt, ohne dass man großartig sie verschlüsseln muss mit 7-Zip oder anderen Programmen, jegliche Datei versenden kann.
Mhm. Die KZV in München, also in Bayern, hier wo ich sitze, die haben auch kürzlich bekannt gegeben, dass sie dieses CryptShare, was es bisher gab als verschlüsselte Versendungsmethode, nicht dauerhaft weiterhin kostenfrei bereitstellen werden, weil natürlich dann das gar nicht mehr benutzt werden soll, sondern die KIM-Adressen genutzt werden sollten.
Ja, genau. Es soll zum 1.7. losgehen. Es soll jetzt bis 31.12. sozusagen Einführungsverfahren sein. Man soll langsam anfangen, so kleine HKPs zu schicken. Und bis 31.12. soll das dann in jeder Praxis komplett integriert sein. Also KIM und so soll natürlich vorher da sein. Es geht jetzt um die Methodik, die Anwendung. Nicht, dass jetzt jemand glaubt, die haben bis 31.12. Zeit, um KIM zu holen. Nein, das muss jetzt schon da sein, definitiv. Gerade für die EAU und das E-Rezept. Und dann zum 1.1. soll es dann nur noch über KIM die HKPs und die Kieferbrüche versendet werden. PA soll dann nachziehen, das ist noch nicht ganz durch. Und nur wenn KIM nicht funktioniert, darf es händisch Papier, aus Papier, noch oldschool-mäßig zur Krankenkasse geschickt werden. So. Sieht der Plan aus?
Und dazu müssen wir vielleicht noch ergänzen, wenn die Telematik insgesamt nicht funktioniert. Also nicht, wenn es daran liegt, dass die Praxis keinen Connector hat oder keine KIM-Adresse bestellt hat. Das ist keine Ausrede mehr, sondern nur, wenn es wirklich tatsächlich, so wie ich glaube, letztes Jahr im Mai gab es mal so einen großen Telematikausfall, der wirklich bundesweit war. Wenn es solche Ausfälle geben sollte, das ist eine Entschuldigung, die natürlich dann auch bekannt sind und getrackt werden können, woran es denn jetzt liegt, wenn eine Praxis nicht mitmacht an dieser ganzen elektronischen Beantragung.
Sind denn schon wenn man sich der Telematik nicht anschließt, wurden ja, weiß ich nicht, 2% vom KZV. Mhm. Ist da schon irgendwelche Androhungen bekannt? Ja? Dass da, weißt du da was? Ich habe da noch nichts gelesen in der Richtung.
Nee, also ich glaube, die sind jetzt bei 2% inzwischen, wer jetzt noch gar nicht angeschlossen ist. Aber es gibt nach wie vor Praxen, die sagen, ja, ist mir egal, möchte ich einfach so. Ich habe kürzlich einen Beitrag von Markus Heckner aus Berlin gehört. Der hat sogar gesagt, in Berlin gibt es noch zwei Praxen, die komplett in Papier auch die Quartalsabrechnung durchführen, die sich seit Jahren dagegen wehren. Für die wird es jetzt schwer, weil ich glaube, da kommt man jetzt wirklich nicht mehr drum rum. Also es wird keine Heil- und Kostenpläne über kurz oder lang mehr geben, die in Papierform genehmigt werden.
Ja. Ja, also ich bin wirklich gespannt, weil ich finde das ehrlich gesagt total toll, weil einfach dieses ewige Heil- und Kostenplan hinterherrennen einfach komplett wegfällt. Ne? Also ich meine, mit dem Mit dem Datenschutzgesetz da vor 4 Jahren war das ja schon, fing das ja schon an, dass die wirklich ja gar nichts mehr. Also selbst die Kommunikation mit den Krankenkassen war immer irgendwie ein Kampf, um zu gucken, ist die versichert, ist der HKP genehmigt? Die haben sich ja gesträubt, irgendwelche Auskünfte zu geben aus Datenschutzgründen. Und das war wirklich immer ein Riesenkampf, vor allen Dingen auch bei Patienten, die sich entweder gar nicht damit auskennen oder sich auch gar nicht damit auskennen möchten. Ne? Die gibt es ja auch. Die sagen, ich weiß gar nicht, was ich fragen soll, können Sie da mal bitte anrufen. Ne? Die wissen, okay, da soll das geplant werden, das möchte ich machen, so wie mir das erzählt worden ist. Und um den Rest kann und möchte ich mich gar nicht kümmern. Diese Patienten gibt es ja und das ist auch vollkommen legitim. Und ich denke, wenn das wirklich dann komplett über die Praxis läuft, das Wegschicken und die Antwort, es ist genehmigt, ist das schon ein Riesengewinn für alle.
Ich sehe das ganz genauso. Also ich sehe das als riesengroße Chance, vor allem für beispielsweise Zerreg-Praxen. Also kann ich mir super gut vorstellen, der Patient sitzt auf dem Stuhl, es wird festgestellt, er braucht eine Überkronung und der HKP wird direkt online weggeschickt, ist 2, 3, 5 Minuten oder eine Stunde später, keine Ahnung, weiß man ja noch nicht so richtig, wie lange das dauern wird, wieder da und man kann direkt loslegen. Also das ist kann schon ein richtiger... Also es kann wirklich den Praxisablauf vereinfachen. Natürlich nur, wenn die Praxis auch bereit ist, sich umzustellen und auf neue Sachen einzulassen, weil das Terminbuch der meisten Praxen platzt aus allen Nähten. Also ich habe selten eine Praxis gesehen, bei der nichts zu tun ist. Und die Bedenken, die ich jetzt so höre im aktuellen Austausch, sind, ja, ist ja alles schön und gut, aber wie sollen wir das denn handeln? Weil wir haben ja gar keine Zeit, mal eben spontane PrEP einzuschieben.
Ja, das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, schwierig. Da brauchst du schon ein freies Behandlungszimmer für Zeugpatienten. Ne? Ich hoffe auch, dass es so schnell geht. Also das weiß man ja auch nicht. Ich finde das gerade bei Reps und Härtefallpatienten ganz sinnvoll. Weil du ja auch nicht anfangen kannst ohne Genehmigung. Und wenn da so eine Prothese gebrochen ist und du kriegst es auch irgendwie schneller durch, dass der Behördefall genehmigt ist, die Reparatur. Das sehe ich auf jeden Fall als großen Vorteil. Und ja, ich bin gespannt, ob das wirklich so schnell genehmigt wird. Ne? Also momentan...
Also die Pilotpraxen, die jetzt im Juni schon getestet haben, die haben schon gesagt, also Interimsprothesen meinetwegen oder Reparaturen, die kommen sofort zurück. Einzelkronen 1, 2 Tage. Aber das war natürlich noch kein Live-Betrieb, ne? Also da war jetzt ein klitzekleiner Teil von Testpraxen, die das ausprobiert haben und nicht alle Praxen Deutschlands.
Ja, genau. Also das müsste man halt gucken, wie lange das geht. Und ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass auch dieser ganze Papierkram wegfällt. Auch das Gesuche ist der HKP genehmigt. Du hast alles in der Patientensoftware drin. Du weißt genau, der ist geschrieben, der ist genehmigt. Das alles tut die. Oder wenn mal eine Behandlung länger dauert und du musst den verlängern lassen. Ne? Also es ist ja ganz klar. Du hast einen genehmigten Plan da. Du musst den verlängern lassen. Ihr habt schon angefangen zu preppen. Und Krone ist eingesetzt. Patient geht wieder. Nicht gesehen, nicht gehört. Da reichst du nicht mehr. HKP ist vielleicht genehmigt oder auch nicht, du hast ihn einfach nicht und dann rennst du da ewig hinterher. Ne? Das ist einfach so, das sind ja so alltägliche Probleme, die dann auf jeden Fall wegfallen würden. Ne?
Ich sage das in meinen Praxisschulungen auch immer, in Deutschland geht ja keinerlei Zeit, keinerlei Post verloren, aber HKPs. HKPs sind so oft angeblich alle auf dem Postweg verloren. Wahrscheinlich gab es da einfach überfüllte Schreibtische bei den Krankenkassen und das wird jetzt auf jeden Fall besser. Das kann ja noch besser werden.
Also das habe ich jetzt auch hier in Niedersachsen. Ne? Da dauern HKPs bis zu 4 Wochen, bis sie genehmigt werden. Also, ne? Also auch total entgegen dem Patientenrechtegesetz. Ne?
Wow.
Das ist schon viel gerade manchen Praxen. Ja.
Ja,
genau.
Ja, interessant. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ein paar Kundinnen, die direkt am Freitag den ersten Plan weggeschickt haben. Und ich bin mal gespannt, wie lange das dauert, bis der zurückkommt. Ja. Also für alle, die jetzt zuhören, wir nehmen am Wochenende auf. Wir haben uns am Wochenende Zeit für euch genommen und dachten, wir wollten so schnell wie möglich dieses Thema veröffentlichen. Und deswegen sitzen wir jetzt hier am Wochenende und am Freitag gegen EBZ in den Live-Betrieb quasi.
Genau, genau. Und nächste Woche werden wir es alle ausprobieren. Ich habe am Freitag noch eine Umfrage gestartet darüber und da gab es auch, ein Drittel davon hat auch was geantwortet. Also da könnte keiner was damit anfangen überhaupt mit dem Thema. Also ist so wohl komplett an denen vorbeigelaufen. Und ja, auch wenn du halt nicht in der Abrechnung sitzt oder so. Ich finde grundsätzlich, wenn du in dem Beruf arbeitest, müsstest du auch irgendwie darüber informiert werden oder dich, ich weiß ich nicht. Also das ist da manchen einfach, geht komplett vorbei. Aber auch für die in der Assistenz oder die in der Prophylaxe, ist es ja auch wichtig zu wissen, dass es jetzt diese Art der Genehmigung gibt, ne? Also eigentlich ist es für alle interessant, ne?
Genau. Ich bin gespannt, wann es im Berufsschulunterricht ankommt. Die ganzen Neuerungen. Bin ich auch sehr gespannt.
Genau, aber so hat sich nicht viel geändert. Das Formular ist ein bisschen anders und ein paar Kürzel haben sich verändert. Das ist aber auch wirklich nichts, nicht viel. Und ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also es hat sich nicht viel geändert. Ja, es muss einfach nur anders verschickt werden. Du musst es nicht mehr drucken, du musst es nicht mehr. Ist natürlich doof für Praxen. Es gibt ja Praxen, wo wirklich der Zahnarzt alles kontrolliert, was gemacht wird. Ne? Dass man eben ausdrucken, also da muss man es ja trotzdem ausdrucken, ihn auf den Tisch legen und dann eventuell später verschicken. Das müssen die natürlich intern für sich klären. Aber es wird einfach nicht mehr per Post zur Krankenkasse geschickt. So. Sondern nur noch signalisiert, also per E-Mail an Kim. So.
Signiert.
Signiert, ja, danke. Genau.
Ja. Ja, ich bin echt gespannt, wie das jetzt sich verhalten wird im nächsten halben Jahr. Und bis Januar sollte sich jeder dringend damit anfreunden, weil ab 1.1.23 ist es dann tatsächlich verpflichtend.
Genau, aber bitte nicht warten bis dahin. Das ist ja das Problem.
Auf gar keinen Fall.
Weil man braucht Kim nicht nur dafür. Man braucht halt Kim man braucht Kim für Versenden von Röntgenbildern. Man braucht Kim für das E-Rezept, wobei ich gar nicht weiß, ob es wirklich durch ist. Das sollte auch zum 1.7. starten. Dann auf jeden Fall EAU ist definitiv verpflichtend jetzt zum 1.7. Dafür brauchst du auch Kim. Und was die meisten gar nicht wissen, die elektronische Patientenakte, ja? Also das heißt, du kannst jetzt das Bonus so digital auf die Patientenakte schicken sozusagen, wobei das, glaube ich, auch bei den Patienten noch gar nicht angekommen ist. Also das wäre vielleicht mal ein anderes Thema, aber auch dafür braucht man Kim. Also das Einzige, was vielleicht noch in den meisten Praxen fehlt, hoffentlich, ist das Upgrade zu 5. Das jetzt bald kommt. Ich glaube, es ist noch gar nicht ganz durch. Und manche Konnektoren müssen ja auch ausgetauscht werden von manchen Herstellern. Aber sonst...
Auch die SMCBs, die laufen jetzt auch schon die ersten ab. Ne? Wer damals frühzeitig dabei war, sowohl der Konnektor als auch dieser Praxisausweis, ja, die sind nur 5 Jahre gültig. Und das ist jetzt ein Problem. Es gibt wohl auch schon Beratschlagungen über eine Anschubfinanzierung, so nennt sich das. Also es wird wohl jetzt nicht alles zu 100% wieder refinanziert werden, aber zumindest, dass das Ganze in Schwung kommt, soll es eine Finanzierung geben. Und auch da würde ich nicht so lange warten und einer der Ersten sein wollen, der die beantragt, weil keiner weiß aktuell, wie viel gibt es da oder wie groß ist der Topf überhaupt, aus dem es was geben wird.
Ja, sehr gut nochmal zu wissen. Damit habe ich mich noch gar nicht informiert über die Refinanzierung. Mhm. Wir haben alle Praxen, die ich betreue nur Dampfstoffpraxen, die haben alle den Connector von, ich weiß die Firma nicht, aber alles über Dampfstoff gemacht und keiner von deren Konnektoren muss ausgetauscht werden. Also da, wer weiß, vielleicht in 1-2 Jahren, aber aktuell gehören sie nicht zu den Konnektoren, die im Oktober ausgetauscht werden müssen. Deswegen habe ich mich bezüglich Anschluss finden. Aber das mit der Karte war mir auch gar nicht so ganz klar. Ich weiß, dass es die 5-Jahres-Zeitraum war mir schon klar. Also ich dachte, die Finanzierung oder der Preis ist für 5 Jahre, dass die ganze Karte, die muss komplett neu beantragt werden über die KZV.
Ich glaube schon, weil die ja mit diesem PIN-Verfahren, also es war ja auch so aufwendig damals mit dem Postident-Verfahren und wie man überhaupt drangekommen ist, ne, an diese Karte. Ich glaube, die haben auch nur eine Haltbarkeit von 5 Jahren tatsächlich.
Ja, Wie schön.
Ja, aber du hattest gerade die elektronische Patientenakte angesprochen und da liegt mir noch am Herzen, weil ich glaube, das ist auch nicht angekommen in den Praxen. Es gibt für das Ausfüllen, für das Befüllen der elektronischen Patientenakte auch eine Abrechnungsziffer, beziehungsweise verschiedene Abrechnungsziffern. Die sind aber scheinbar ganz komplett untergegangen. Die wurden zum Jahresanfang im BEMA eingeführt. Ja. Da gibt es einmal die Aktualisierung des Medikamentenplans, elektronischen Medikamentenplans, eine Aktualisierung vom Notfalldatensatz und überhaupt erstmal die Erstbefüllung und auch eine Aktualisierung der IPA. Ja, lasst euch das nicht durch die Lappen gehen.
Genau, Patienten ansprechen, nur das Laden des Bonusheftes bekommt man 2 Euro für, ja. Aber wenn er noch gar keine elektronische Patientenakte hat, dann wäre das automatisch die Erstbefüllung, wobei du als Patient ja nicht sehr viel befüllen kannst, aber es wäre die Erstbefüllung und dafür gibt es dann auch schon 10 Euro, ne? Also das, genau, also das sind halt auch Dinge, wo man auf jeden Fall einen Patienten ansprechen will, kann, aber die schon hat, die elektronische Patientenakte. Die bekommt er übrigens nur von seiner Krankenkasse. Ja. Das ist eine App. Jede Krankenkasse hat eine eigene, warum, weiß keiner. Und genau, da kann er halt von jedem Arzt alle seine Patientendaten befüllen lassen. Dann hat er die für sich, aber auch wenn er mal zum anderen Arzt geht, dann ist halt alles schwarz auf weiß drauf, was vielleicht relevant ist. Genau.
Ja, ich habe gerade vor 2-3 Tagen, wahrscheinlich am Freitag, eine E-Mail von meiner Krankenkasse bekommen. Ich finde sie jetzt so schnell leider nicht, sonst hätte ich es euch vorgelesen. Da war der Betreff EPA, also elektronische Patientenakte. Und ich hatte zum Jahreswechsel 21 auf 22 die beantragen wollen. Da konnte leider noch niemand was mit anfangen bei der Krankenkasse. Die haben mich da gar nicht so richtig verstanden, was ich eigentlich will. Und jetzt haben sie mir geschrieben, ihre Zugangsdaten zur EPA sind abgelaufen. Also offensichtlich darf man als Patient da auch tatsächlich selbst aktiv werden und hinterher sein. Ja. Das geht noch nicht so richtig automatisch, was ja schön wäre. Ne?
Nee, ist auch gar nicht so. Da wird auch irgendwie die Krankenkasse nur die Pflicht, ihre Mitglieder zu informieren darüber. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass irgendwie informiert wurde. Gut, ja, wie gesagt, elektronische Patientenakte wäre wirklich sinnvoll, dass in der Praxis, wie gesagt, die Patienten, die meisten wissen davon überhaupt nichts, viele Praxen sicherlich auch nicht, also zumindest wer sich das Honorar holen möchte und da Lust hat und natürlich alle entsprechenden Updates und sowohl vom Hersteller als auch vom Connector hat und Kim hat und alles fertig ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Konnektoren alle abkacken, weil auf dieser versicherten Karte halt dieser WLAN dieses drauf ist.
Dieses NFC, ne?
Genau, danke. Damit diese Übertragung von der Praxissoftware auf die elektronische Patientenakte funktionieren kann. Und dafür ist das Ganze gedacht. Falls sich jemand fragt, der das noch nicht weiß, warum diese versicherten Karten jetzt alle so eine Art WLAN-Symbol haben, wenn man drauf guckt und weshalb der Connector halt häufiger abstürzt, wenn man das nicht entlädt, das ist genau dieser Chip, der da jetzt drin ist. Genau, genau. Also
ich habe gesehen, da gibt es ja jetzt schon so kleine Aufsätze für den Kartenschlitz am Lesegerät, die nochmal oben drauf geklebt werden sollen. Ne?
Aus Metall, genau. Aber ich habe gehört, die sollen noch nicht so teuer sein. Man denkt ja mal, Zahnarzt kostet erstmal 300 Euro oder so ein Metallteil. Ja. Aber die liegen wohl so bei 30 Euro. Das finde ich eigentlich ganz normal, muss ich sagen. Für den Dentalbereich finde ich das recht
spannend. Das ist okay.
Ja. Aber ich habe immer einen Tacker vorne. Ich bin das so gewohnt, jetzt immer einen Tacker. Und dann erstmal den Chip am Tacker.
Damit geht's auch.
Damit geht's wunderbar, ja, mit dem Tacker. Am Anfang habe ich da vorne einen Löffel liegen.
Super.
Alle ja gedacht, ich habe da einen Joghurt gekriegt.
Toll.
Vergessen, den Löffel wieder wegzubringen. Habe ich den weggelassen. Ja.
Ich habe mal in einer offiziellen Stellungnahme ganz am Anfang gelesen, halten Sie doch die Karte bitte erst an die Heizung. Das fand ich auch eine innovative Lösungsansatz.
Hat ja auch jeder eine Heizung dran hier. Ne?
Ja.
Aufstehen, zur Heizung gehen.
Ja.
Ganz toller Rat. Der hat bestimmt noch nie gearbeitet, der den Rat gegeben hat.
Ich glaube auch. Ja, also E-Rezept haben wir noch gar nicht so besprochen, nur vorhin ganz kurz angerissen. Ne? Wir haben jetzt die EAU, die ab sofort anzuwenden ist, EHKP, EKFO, Übergangsfrist bis Jahresende, aber jetzt durchaus schon verfügbar und auch bitte, bitte legt los und probiert euch aus, so gut ihr könnt. Vielleicht noch eine Sache, sonstige Kostenträger, die machen da nicht mit. Für sonstige Kostenträger gilt das nicht, das IBZ. Ne? Das sollten wir vielleicht auch noch dazu sagen. Also,
ja, gut, dass du das
sagst. Genau, also Bundespolizei, hilf mir, wer gehört doch dazu, Sozialämter und solche Sachen, die jetzt ja, auch bisher immer eine extra Vereinbarung hatten. Da gibt es keine Verträge fürs IBZ und die können auch nicht digital übertragen werden. Und das
aber
vielleicht
die
haben
immer eine extra Wurst gehabt und immer länger gebraucht. Also bis wir Polizisten Praxis hatten mit einer Versichertenkarte, da gab es schon viele Jahre Versichertenkarten. Also dann hatten die auch Versichertenkarten. Also das hat ja auch ewig gedauert, bis die Versichertenkarten hatten und keine Abrechnungsscheine. Das war ja schon immer. Ja.
Das E-Rezept, das ist schon ganz lange mit heißer Nadel gestrickt. Ne? Das sollte, ich glaube, schon vor einem Jahr längst eingeführt sein. Und dann hat man festgestellt, es sind noch lange nicht alle Praxen ausgestattet. Wobei ich glaube, die Praxen noch den Großteil der Ausstattung hatten. Die Apotheken hingen noch hinterher. Und dann hat man festgestellt, ach, wir haben auch gar nicht genügend Testläufe gemacht. Und dann wurde es verschoben und verschoben und verschoben. Und jetzt ist es immer noch nicht verpflichtend eingeführt. Aber auch da habe ich kürzlich von der KZV in München detaillierte Informationen bekommen. Es geht wohl ab 1.9. stufenweise die Einführung los. Es werden nicht alle Bundesländer interessanterweise gleichzeitig eingeführt. Und ja, Bayern ist ganz vorn dabei, aber ich glaube, die reißen sich eigentlich gar nicht darum. Aber ja, die Praxen, die dann im jeweiligen Monat dran sind, die müssen dann auch E-Rezepte ausstellen. Und da hat sich ja bisher immer noch die Frage gestellt, was machen wir denn eigentlich mit denen, die kein Smartphone haben, mit den Patienten, die keinen Code scannen können. Wie übermitteln wir dann das Rezept in die jeweilige Apotheke? Und da habe ich einen kleinen Screenshot bekommen. Da war ein Rezept auf dem Blanko DIN A4-Blatt ausgedruckt, sah aber von der Form her aus wie ein Rezept. Und da drauf war dann der QR-Code für die Apotheke. Das heißt, der Apotheker scannt dann den.
Das habe ich auch gehört, ja, dass ich einen Ausdruck bekommen mit einem QR-Code drauf. Ne? Ja, das habe ich auch so bekommen. Ne? Weil es gibt ja Leute ohne Smartphone, aber oder auch welche Leute mit Smartphone, die das nicht haben wollen auf dem Smartphone. Ne? Also die da auch so ein bisschen, ne, das muss man ja auch akzeptieren. Ne? Also jeder will sich komplett digitalisieren. Ne? Also da ist ja auch noch sowohl jüngere als auch ältere, ich glaube in jeder Altersschicht.
Das glaube ich auch, ja.
Ja, genau. Deswegen muss es das ja geben. Also ich finde es auch schlimm, also wir mal hier total off topic, dass zum 1.1. Die komplette Überweisung gekippt wurde. Ne? Aber es gibt ja immer noch Leute im Alter von 70, 80 Jahren, die gar nicht in der Lage sind, eine Online-Überweisung auszustellen. Die können das gar nicht.
Ne? Ja, mit dem IBAN und BIC, ne?
Ja, grundsätzlich eine Überweisung online und dann auf dem Handy den TAN bekommen und so. Ich meine, ich glaube, da sind viele am Anfang komplett, ja, es gibt ja auch ältere Leute mit 70, 80, nicht mal einen Computer oder ein Smartphone.
Mhm. Und durchaus auch jüngere. Ich habe kürzlich in der Praxis eine sehr junge Mitarbeiterin kennengelernt, die hat gesagt, ich habe noch nie einen Computer gehabt, ich tue mich total schwer mit der Dokumentation hier, ich komme überhaupt nicht hinterher, ich kann viel schneller mit Hand schreiben, weil ich an der Tastatur erst muss ich im PC das Fenster suchen, wo muss ich klicken, dann will ich nichts falsch machen, nichts kaputt machen und dann tippe ich halt auch super langsam, da bin ich längst fertig mit Schreiben. Also gibt es, glaube ich, auch in allen Altersklassen.
Ja, sicher. Und wenn du dann einfach mal eine Überweisung machen musst, weil du hast ja nur Bankgeschäfte, ne? Dann
dann bist du gezwungen dazu jetzt, ne? Und ich glaube auch, ich kenne ja auch im Bekanntenkreis oder Familienkreis Leute über 70, die haben da wirklich Probleme mit. Da muss immer der Enkel kommen und dann die Überweisung für die tätigen. Aber was ist mit denen, die keine Enkel haben, um das zu tun, ja? Das ist so komplett. Also ich weiß nicht, ob es jetzt eine Ausnahme gibt oder so. Ich habe das jetzt auch halt auch nur aus der Familie gehört, wo es hier Steffi, ne? Ich kann nicht mehr, ich darf nicht mehr zur Bank und mein Papier abgeben.
Kannst du mal gucken.
Das irgendwie digital machen. Ja, das ist schon nicht schön. Also ja. Deswegen, also es muss Alternativen geben für die Leute, die das einfach nicht können. Ne? Also ich denke, in 20 Jahren sind wir in dem Generationenstab, wo das vielleicht jeder so weit digital aufgewachsen ist, ne? Mhm. Wo es da die Hürde einfach viel geringer ist, aber die aktuellen Herren und Damen der Gesellschaft, Ü60, sind ja gar nicht damit aufgewachsen wie wir zum Beispiel. Ja? Ich glaube, das ist unheimlich schwer. Die sollte man jetzt nicht einfach wegdenken in dem Zuge der Digitalisierung, die natürlich erfolgen muss, aber für die muss es Ausnahmen geben. So.
Ja, mir ist noch ein großer Pluspunkt vorhin eingefallen, als wir darüber gesprochen haben, dass wir beide der Meinung sind, dass es eine große Chance ist, das EBZ. Mir ist auch dieses Papier und die damit verbundenen Aufbewahrungsfristen so eingefallen. Also wenn ich mich an die Zeit erinnere, als ich in der Praxis noch angestellt gearbeitet habe, ein ganzes riesengroßes Regal, der ganze Flur entlang, eine extra Wohnung angemietet nebenan, wo nur die Akten gelagert wurden. Und das waren nur 10 Jahre, die da lagerten. Irre. Also das fällt ja dann auch weg. Ne? Da, also wie viel, kannst du selbst überlegen, wie viel Zettel hast du zu einem HKP? Ne? Es ist ja nicht nur der rosa HKP, sondern da sind ja, wenn es ein paar Seiten sind, das summiert sich ja so auf und da findet sich so viel Papier, was aufbewahrt werden muss. Und das ist schon eine große Entlastung, glaube ich, für viele Praxen.
Wobei es 2, 3 neue Formulare geben wird. Einmal eine Patienteninformation für Patienten zum EBZ, das ausgehändigt werden
muss. Und ja, für die gibt es, glaube ich, keine, also ich will mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, es gibt noch nicht mal eine Schriftform Erfordernis für diese Formulare. Theoretisch könnte man die mit einer entsprechenden Signatur auch digital unterschreiben lassen.
Ja, das wäre dann auch digital versenden. Da müsste man sich über den Medico und so unterhalten.
Zum Beispiel.
Und dann haben wir noch, dann soll es noch ein extra Formular geben für die andersartige Abrechnung, ne?
Also ich glaube, es soll eins geben für die Regelversorgung, einfach als Patienteninformation und eins für gleich und andersartig, dass der Patient natürlich auch seinen Zuschuss sich besorgen kann. Ja, weil genau. Der hat ja keine KIM-Adresse und kann das nicht bei der Krankenkasse elektronisch beantragen. Ja.
Weißt du, wie wird es denn bei einer andersartigen Versorgung? Wird der abgerendete Heilungskostenplan dann auch über KIM an die Krankenkasse geschickt? Weil die brauchen...
Es ist nicht notwendig. Das steht dann auf diesem extra Formular drauf, was die Krankenkasse wissen muss. Ja. Und es ist ja, jeder Heil- und Kostenplan bekommt ja so eine eindeutige Nummer. Also wie so diese XML-Nummern von den Laborrechnungen bekannt sind schon. Sowas bekommt ja jetzt auch jeder Heil- und Kostenplan. Und wenn der Patient dann diesen Zettel einreicht bei der Krankenkasse, können die das intern zuordnen, dem jeweiligen.
Jede Änderung braucht eine neue Vorgangsnummer. Also man kann nicht einfach eine alte Vorgangsnummer und da den Plan ändern, wenn der geändert werden muss.
Ein abgelehnter Plan, der darf nicht abgeändert und neu eingereicht werden, sondern braucht einen neu angelegten Plan in der Software und damit auch eine neue Nummer.
Genau, oder wenn halt im Nachhinein noch Änderungen stattfinden, ne? Plan ist schon genehmigt und irgendwie bei der PrEP findet man heraus, bei der EKR, der Zahn ist nicht rettungswürdig, wie auch immer, die Planung ändert sich. Auch dann kann man nicht den vorhandenen Plan ändern und neu hinschicken. Alles, was zur Kasse geht, braucht immer eine neue Vorgangsnummer. Das ist auch vielleicht ganz wichtig für die zu wissen, weil sonst wird er auch sofort abgelehnt, weil er darf nicht verändert werden. Das ist halt ein fertig signiertes Dokument, das nicht verändert werden darf.
Genau.
Ja.
Was vielleicht noch interessant ist, das Thema Gesamtplanung, das ändert sich ein klein wenig in Zukunft. Es soll nur möglich sein, eine Versorgung bei einem Patienten in bis zu 4 Teilschritten durchzuführen. also quasi quadrantenweise, wenn man das mal so will. Es weiß aber jetzt zum heutigen Zeitpunkt noch keiner, wie das dann mit der Auszahlung ist, ob dann erst der Endbetrag ausgezahlt wird, wenn auch wirklich alle vier Teilschritte abgearbeitet sind oder nicht. Ich bin ein Freund der Gesamtplanung schon immer gewesen, aber ich weiß, dass es einige Praxen nicht sind. Deswegen wollte ich es noch kurz ansprechen. Also auch da gibt es eine Möglichkeit, beispielsweise bei Dumpsoft, dann kann man Kreuzchen setzen, HKP 1 von 4, 2 von 4, 3 von 4, 4 von 4.
Ach, finde ich ja super. Ja, ich kenne viele Praxen, die machen erstmal nur einen ersten Quadranten. Natürlich auch für Patienten aus Kostengründen, gar keine Frage.
Aus Kostengründen ist, glaube ich, keine erlaubte Erklärung dafür, sondern aus praxisinternen Gründen. Also der Kostenfaktor spielt da, glaube ich, nicht die Rolle beim Thema Gesamtplanung, sondern wir können nur in Teilschritten versorgen, weil was auch immer. Ja, mal gucken.
Wie gut, aber es gibt ja die Fälle, wo der Patient sagt, hier, ich kann mir jetzt nicht keine vier Brücken auf einmal leisten.
Schon, ne? Ich glaube, die Fälle hat jede Praxis schon mal gehabt.
Deswegen ist das, glaube ich, der einzige Grund, warum in manchen Fällen keine Gesamtplanung erfolgt. Ne? Wobei ja,
Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, das Thema Gesamtplanung ist gar nicht in allen Praxen jemals so durchgedrungen.
Okay, ja. Das kann natürlich auch sein, die Frau habe ich nicht gemacht, wahrscheinlich, weil ich da die Abrechnung mache.
Wirklich.
Aber klar, also es wird auf jeden Fall in jedem Heil- und Kostenplan geschrieben, was mit den restlichen 10 geplant ist, ohne dass es schon beantragt ist. Ne? Also in dem Bemerkungsfeld schreibe ich immer rein, wie der Rest der 10 zukünftig geplant ist. Und ich habe, glaube ich, in den letzten 4 Jahren nur 2 Gesamtplanungen an die Krankenkasse schicken müssen, um dann in Teilschritten arbeiten zu können. Also das ist, muss ich ehrlich sagen, sehr selten gewesen. Ich habe letzte Woche mich in die Krankenkasse angerufen, das ist noch nie passiert. Die hat PA-Plan und die hat angerufen und hat gesagt, ja, der 3-7 fehlt und der 2-6 fehlt. Das heißt, 2-7 und 3-6 ist nicht abgestützt. Machen Sie noch ZE, weil sonst darf ich die nicht genehmigen. Da ich sage, das ist zum ersten Mal in meinem Leben, dass das gefragt wird. Ich sage, also, natürlich ist ZE geplant, aber erst so müssen wir die Parentalbehandlung abschließen, deswegen kann ich Ihnen jetzt hier noch keine Zahlen nennen. Ne? Ja, nee, das reicht schon, dass Sie mir sagen, dass da irgendwann mal ZE geplant ist. Also wahrscheinlich ist das auch komplett richtig, aber der junge Mann war wahrscheinlich,
wirklich. War das in Niedersachsen?
Ja. Die Krankenkasse war nicht in Niedersachsen. Aber es war in Niedersachsen, da die Krankenkasse nicht. Vielleicht da, deswegen, ja?
Also ich könnte mir vorstellen, dass die Krankenkasse aus Bayern war, weil hier ist das gang und gäbe tatsächlich. Ja. Die gucken da ganz genau hin.
Ja. Finde ich super. Aber ich wirklich der allererste Anruf überhaupt in dieser Richtung. Deswegen war ich da sehr überrascht. Aber ja, natürlich, ist klar, wenn die keinen Zahnersatz bekommen zukünftig, ist klar, da wollen wir keine PA machen, weil die elongieren. Das ist schon richtig von der Logik her, ne? Aber die Nachfrage war neu, definitiv.
Super. Bemerkungsteile hast du gerade ein Stichwort gegeben. Dazu fällt mir auch noch ein, dass es auch für die Bemerkungsteile ab sofort Kürzelchen gibt. Ich glaube, 18 Stück sind da schon vorangelegt. Sobald man das EBZ in seiner Software aktiviert hat, sieht der HKP ein bisschen anders aus, als er bisher aussah. Und dann kann man verschiedene Kürzelchen auswählen. Und man soll sich auch, wenn es irgendwie geht, darauf beschränken, denn die gesendeten HKPs, die werden natürlich von Maschinen gelesen. Da sitzt jetzt kein Krankenkassensachbearbeiter, der diese KIM-E-Mail-Postfächer anschaut und durchguckt, welchen Heil- und Kostenplan kann ich denn jetzt bewilligen und welchen nicht. Das wird im ersten Abschnitt erstmal alles elektronisch verarbeitet. Und sobald man aber Wörter oder Sätze in die Bemerkungszeile schreibt, das bedeutet sofort, der Computer, der es empfängt, kann damit nicht mehr umgehen, weil der kann keine Sätze lesen, der kann nur Nullen und Einsen erkennen in der Informatiksprache, und sobald da Wörter stehen, menschlich geschriebene Wörter, die vielleicht was vereinfachen sollen, die vereinfachen das Genehmigungsverfahren in Zukunft nicht mehr. Die werden immer dazu führen, dass es aussortiert wird und einem Sachbearbeiter vorgelegt wird und die große Genehmigungsrunde angestoßen wird.
Ah, gut zu wissen. Das wusste ich auch noch nicht. Das ist ja super. Gut, dass wir es wissen.
Und, also es gibt auch den Punkt, bitte Rückruf an die Praxis. Das gibt es auch. Wenn man jetzt das Bedürfnis hätte, noch was mitzuteilen, dann kann man anklicken, bitte Rückruf Praxis. Und dann erfolgt nochmal ein Rückruf. Das geht, denke ich, schneller, als wenn man irgendeinen Satz da reinschreibt, wo dann doch nochmal Rückfragen aufbleiben. Ne?
Ja. Ja, also wie gesagt, wer jetzt auch nicht so sicher ist, wie er den Befund eingeben muss, weil sich was verändert hat, also von der Kassenpreisigen Bundesvereinigung gibt es eine Liste mit allen Befundkürzeln, also die ist online verfügbar, da steht genau drin, was sich geändert hat und welche Kürzel jetzt aktuell sind, ja, also wie man jetzt die Befunde angibt für den EKKP. Es sind aber auch nicht viele verändert, aber da ist auch immer eine komplette Liste, woran man sich dann die ersten Wochen orientieren kann. Und dann hat man das ja eh drin, ja.
Ich glaube, es sind noch ein paar in petto, die noch nicht veröffentlicht wurden, aber aktuell alle einsehbar, die sofort gebraucht werden auf www.kzbv.de.
Sehr gut, sehr gut.
Sehr schön.
Ja, schön. Ich glaube, dann haben wir auch das Wichtigste zusammengefasst, Sandra. Ich glaube, ne, ist auch wieder ein schöner, langer Podcast geworden. Dann kann man schön lange hören. Auch ein paar Anekdoten dazu. Ja, vielen Dank für deine Zeit am Sonntagabend hier. Ne? Genau.
Sehr gerne.
Und ja, genau. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der wird gut gehört. Aber ich denke schon, das ist ja mal wieder ein super Thema. Also nach... Was hatten wir denn alles? MDR und PA und was hatten wir
denn?
Genau, also wie gesagt, aber auch zum Thema MDR und PA, meine Podcasts, die sind definitiv noch aktuell. Zum PA will ich noch ein Update machen, da haben sich so ein paar Kleinigkeiten geändert von dem, was ich mal gesagt habe. Also für alle meine Hörer, da wird noch ein PA-Podcast kommen, so ein Update-Ding. Und ja, dann erstmal vielen Dank fürs Hören. Vielen Dank, Sandra, dass du dabei warst. Und ja. War immer tschüss.
Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ich wieder dabei sein durfte. Liebe Grüße an alle. Tschüss.
Tschüss.
So, das war's von mir und Sandra heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet alles verstehen. Ich habe mal vielleicht eine kleine Aufnahmeproblematik. Wir haben es über Zoom aufgenommen. Meine Erfahrung ist eigentlich eine gute Tonqualität, aber ich hoffe, ihr habt trotzdem alles verstanden und euch ist alles klar geworden. Wenn ihr zu dem Thema Rückfragen habt, wie immer Steffi Sandland oder ich bin auch auf Instagram sehr aktiv, Steffi Sandland, da könnt ihr mich gerne anschreiben, ihr könnt auch gerne ein Follow da lassen, würde mich auch sehr freuen. Da kommen zwischendurch auch mal Tipps und Tricks und oder nette Umfragen, worauf ich gerade Lust habe. Also ich bin jetzt hier nicht so Dauergast und poste dauerhaft was, aber zwischendurch habe ich mal Zeit und Lust. Da kommen dann, finde ich, auch ganz nette Sachen. Also würde ich mich über ein Follow freuen. Ansonsten erstmal euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Ich freue mich.